Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast wieder mit mir, dem Ede. Und heute habe ich den nächsten Nationalspieler da. Nach Denis Caliberda habe ich Zuspieler Johannes Zille zu Gast. Ich denke, wieder eine schöne Folge, wo er viele Einblicke gibt, wie es gerade um das Olympiaturnier steht, wie es in der WNL war bisher, wie das Team da drauf ist und so weiter. Bevor es losgeht, noch eine kurze Anekdote, ja, weil ich ja eigentlich mit ihm schon, wer es weiß und mir auf Instagram folgt, mit ihm schon eine Podcast-Folge machen wollte und es auch gemacht habe, und zwar in Trento, als Berlin dort gespielt hat, war ich vor Ort. Und das wäre mein nächstes quasi Live-Interview gewesen. Allerdings hat das neue Gerät gestreikt. Das habe ich aber erst hinterher erfahren. Also irgendwas mit der SD-Karte hat da nicht geklappt, wie auch immer. Es ist nie eine Podcast-Folge erschienen mit ihm. Die Datei existiert nicht. Und ja, als ich es ihm dann gebeichtet habe, dachte ich, er will nie wieder mit mir reden. Aber das Gegenteil war der Fall. Da kam eigentlich nur zurück, ja, wenn du willst, können wir es halt nochmal machen. Und da dachte ich schon, ja, geiler Typ. Und ja, dann dachte ich auch, auf jeden Fall machen wir es nochmal. Aber dann eher Richtung Olympia raus, auch im Fokus Olympia. Und ja, denkt da, das passt jetzt ganz gut. Alles ist ja auf Olympia auch bei mir ausgerichtet. Da freuen wir uns alle schon drauf. Und deswegen gar nicht mehr so viel vorweg. Würde mich freuen, wenn du mir auf Instagram folgst, Facebook folgst, meinen Newsletter vielleicht abonnierst. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß bei der Folge. Grüß dich, Hannes Zille. Schön, dass du da bist.
Hallo, servus.
Wie geht's? Wie steht's? Muskelkater oder sowas?
Nee, geht eigentlich ganz gut. Wir hatten heute Morgen Krafttraining gehabt und heute einen freien Tag auf die Philippinen sonst. Deswegen geht's eigentlich ganz gut.
Okay. Aber von den Spielen und so, wie ist es da regenerationsmäßig? Hast du da überhaupt Zeit zu chillen und so weiter?
Naja, dadurch, dass wir jetzt auch dieses Kanada-Spiel um 11 Uhr morgens hier hatten, hast du ja doch eigentlich den ganzen restlichen Tag Zeit für Recovery. Und zusätzlich heute hatten wir irgendeinen freien Tag, bis auf das Krafttraining. Deswegen kriegt es der Körper schon irgendwie hin.
Was macht ihr so an freien Tagen? Die Stadt erkunden oder die Gegend?
Ja, Starterkunden ist ein bisschen schwierig auf Manila, die ist doch sehr riesig.
Okay.
Und ich bin jetzt nicht so der allergrößte Fan davon, ist doch die Luft hier relativ schlecht, also sehr warm und feucht, und dann zusätzlich kommen noch die ganzen Abgase von den ganzen Autos. Ist eigentlich nicht so geil, deswegen ist man eher entweder im Hotel oder man geht halt in die nächste Shopping Mall, wovon es auch richtig viele hier gibt. Deswegen eher mal da Kaffee trinken gehen oder sowas, ein bisschen shoppen, aber weniger Sightseeing hier. Das haben wir in Japan ein bisschen mehr gemacht.
Okay. Gleich mal für die ganze Familie einkaufen, oder?
Ja, also ich habe eher in Japan für alle so ein kleines Mitbringsel geholt. Jetzt hier in Manila habe ich eigentlich erst einen Teil für mich und einen Teil für meine Freundin gekauft.
Ansonsten hast du da auch, ja, wahrscheinlich dann auch Kontakt zur Familie und Freunden und so weiter? Oder bist du da eher fokussiert irgendwie? Schaust vielleicht auch andere Spiele an oder hat man da gar keinen Bock drauf?
Tatsächlich, wenn so viel Zeitverschiebung ist, habe ich immer eher weniger Kontakt zu meiner Familie. Weiß auch nicht warum. Also ich telefoniere recht viel mit meiner Freundin und sonst an den ganzen Nationalmannschaftsgeschichten, finde ich, macht man auch sehr viel mit den Teammates zwischendrin, wenn man mal freie Zeit hat. Oder man schaut sich eben auch die anderen Spiele an, weil da doch ja auch sehr viele Spiele sind, die oft sehr gut zum Anschauen sind.
Aber auch in der Halle dann wahrscheinlich?
Teils. Also hier auf Philippinen ist ganz geil, da kommt es direkt auch im Fernsehen. Ah. Muss man jetzt nicht unbedingt hin. Und die Halle ist eben auch so 20 Minuten weg, wenn man eine Polizeieskorte hat. Wenn man halt keine Polizeieskorte hat, dann brauchst du ewig mit dem Verkehr. Aber in Japan zum Beispiel, da war die Halle direkt im Hotel, da waren wir auch zweimal in der Halle dann ein Spiel anschauen.
Ja. Ich habe bei Tobi Krieg im Vlog gesehen, dass sie dann noch Karten spielt und sowas. Was spielt ihr da?
Skull King ist manchmal das Kartenspiel, manchmal Kniffel.
Ah ja.
Und auf der Switch hin und wieder mal ein paar Spiele, aber da war ich eher seltener dabei. Bin ich so der Controller-Typ.
Stimmt. Der Tobi ist ja, glaube ich, auch eher da tiefer drin. Ist das seine Switch dann wahrscheinlich?
Naja, tatsächlich, glaube ich, die von Anton und Ruben. So, die beiden haben eine. Tobi hat, glaube ich, gar keine.
Ja. Krass. Gibt es da auch Spieler, die da irgendwie sich gar nicht beteiligen, die vielleicht eher so für sich sind? So ein Georg Grosser vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass der da ab und zu auch einfach seine Ruhe will.
Also wenn es jetzt um elektronische Spiele geht, gibt es schon ein paar Leute, die da nicht mitmachen. Mhm. Vielleicht die Älteren, die da eher raus sind. Aber wenn es jetzt um Kartenspielen geht oder Kniffeln, gerade Kniffel ist der Georg ganz vorne mit dabei. Deswegen ist es eigentlich schon so, dass da jeder sich auch mal beteiligt.
Ja, ansonsten habe ich ja auch gesehen, ihr hattet ja so einen krassen Empfang da noch auf den Philippinen, da am Flughafen auch. Warst du da überrascht oder erwartet man das? Also mich hat es komplett überrascht.
Gut, wir haben es davor gesagt bekommen, dass der deutsche Fanclub von den Philippinen quasi da ist.
Ja.
Und ich war ja vor 2 Jahren schon mal hier. Da war das echt krass, wie volleyballverrückt die Fans sind. Oder ich weiß nicht, ob es da immer um Volleyball geht oder einfach auch um die Namen und die Spieler. Und das hat sich halt jetzt die letzten 2 Jahre, dadurch, dass letztes Jahr nochmal eine VNL hier war, auch nochmal verstärkt. Und eigentlich jedes Team hat so einen kleinen Fanclub und die Leute sind absolut verrückt. Wollen auf den Straßen Fotos machen und so, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer hier.
Also fährst du da auch jetzt gerne hin, wenn es wieder heißt VNL in den Philippinen?
Tatsächlich eher nicht. Wenn dann doch einfach ein Ticken zu weit weg für das, ja, dass die Stadt an sich einfach auch nicht mein Favorite ist. Da muss ich sagen, war mir Japan wesentlich lieber. Und wir haben ja nächstes Jahr ist ja die Weltmeisterschaft nochmal auf den Philippinen, deswegen geht auf jeden Fall nochmal hierher.
Wobei die Nationalmannschaften ja gar nicht so gut sind, also nicht, dass ich es wüsste zumindest.
Ich glaube, bei den Frauen ist es eher noch ein bisschen was, aber Nationalmannschaft eher weniger. Aber es gibt ja auch zwei Ligen bei den Frauen und bei den Männern hier, wo man dann doch, glaube ich, in 2-3 Monaten auch teilweise echt gut Geld verdienen kann. Gibt so ein paar europäische Spieler, die das auch manchmal machen.
Aber hast du noch nicht mitgeliebäugelt?
Nee. Also jetzt gerade, wo ich hier schon ein paar Mal war, denke ich mir dann auch, also das wäre mir das Geld nicht wert. Es gibt bestimmt super schöne Ecken auf den Philippinen, auch mit den Stränden und so, wenn man Zeit hat, sich das anzuschauen. Aber wenn man hier in der Stadt gefangen ist, das ist jetzt nicht so mein Favorite.
Und aufs Land und so kommt ihr da auch nicht raus, dann wahrscheinlich auch die Zeit zu knapp.
Also jetzt hier VNL überhaupt keine Zeit dafür. Sonst wüsste ich nicht, wie das sonst ist.
Ja, lass doch mal ein bisschen mehr ins Sportliche einsteigen. Die VNL ist jetzt die 3. Woche am Laufen, 2 Spiele jetzt hinter euch. Wie seid ihr mit den Ergebnissen zufrieden? Wie seht ihr das? Bewertet ihr das?
Ja, ich kann es jetzt mehr von Woche 2 und 3 sagen, weil ich ja erst da dabei war. Ich denke, allem können wir sehr zufrieden sein. Ich meine, wir haben gegen Japan nur knapp 3-2 verloren. Wir haben es geschafft, gegen Frankreich zu gewinnen. Höchstens die 2 Spiele gegen Brasilien, wo wir nicht geschafft haben, ins Spiel zu kommen, und gestern gegen Kanada, müssen wir irgendwie versuchen, dass wir, selbst wenn wir hinten liegen und ein bisschen Probleme haben, dass wir da trotzdem auch wieder irgendwie in unseren Rhythmus reinkommen. Das haben wir in beide Spiele nicht geschafft. Aber sonst würde ich sagen, wir nutzen die VNL dieses Jahr ja auch hauptsächlich als Vorbereitung für Olympia. Das heißt, wir haben sehr viel Training zwischendrin, sehr hartes Krafttraining, auch teilweise vor Spieltagen, was man normal ja nicht hat. Mhm. Und dann ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen verständlich, dass man sich leicht müde fühlt. Aber ich denke schon, dass wir einen guten Schritt nach vorne machen, um auch zu sehen, welche Leute diesen Sommer sehr gut funktionieren und mit welcher Mannschaft wir dann auch nach Paris fahren können.
Okay, aber war das Ziel schon auch da, sich fürs Endturnier, sage ich mal, zu qualifizieren oder?
Grundsätzlich schon. Allerdings ist Ende des Monats die Hochzeit von Georg Grosser und er wünscht sich schon, dass wir alle da sind. Deswegen, wenn es dann doch auf das letzte Spiel hinauskommt und Georg spielt, dann schauen wir mal, was er macht.
aber es ist natürlich da, dass er nicht performt.
Ja, nee, also doch. Er, selbst wenn er auf dem Feld ist, performt er immer. Deswegen, wir werden natürlich nie absichtlich nicht alles geben. Und ich meine, es geht bei vielen Spielern auch noch drum, wer mit nach Olympia darf. Deswegen ist das komplett nebensächlich. Und jeder konzentriert sich wirklich auf das Spiel und will auch gewinnen.
Mhm. Also seine eigene Hochzeit ist jetzt Ende des Monats, oder was?
Genau.
Okay, krass.
Er heiratet nochmal.
Ja. Ja, wie anstrengend ist denn eigentlich dann der Sommer? Also ich könnte es mir vorstellen, gerade zwischen den VNL-Wochen seid ihr auch nicht irgendwie zu Hause und chillt, sondern Kienbaum oder in Japan seid ihr sogar geblieben. Wie sehr zerrt das mittlerweile?
Es kommt schon immer auch ein bisschen auf den Ort drauf an. Jetzt diesen Sommer, dadurch, dass wir jetzt nach Japan nicht heimgeflogen sind, um dann wieder auf die Philippinen zu fliegen, würde ich sagen, war es körperlich definitiv ein bisschen angenehmer. Einfach weil du den Jetlag nicht doppelt hast und Japan die 2 Wochen einfach auch ein schöner Ort war. Da genießt man sowas dann auch mal. Mhm. Ich weiß, vor 2 Jahren waren wir einmal 2 Wochen eben hier auf den Philippinen. Da hast du halt dann irgendwann keinen Bock mehr und willst eigentlich weg. Oder so war das bei uns damals. Deswegen ist es, ich finde, oftmals mental härter als körperlich dann. Körperlich schafft man es meistens irgendwie, aber man wünscht sich halt doch, wenn man eine lange Saison hatte, dann wieder einen langen Sommer, wieder eine lange Saison, irgendwann auch mal ein bisschen Pause, ein bisschen abschalten zu können.
Mhm. Wie viel macht ihr denn eigentlich zwischen den Wiener L-Wochen? Also, ich sag mal, habt ihr da zweimal am Tag Training, einmal am Tag oder Fitness oder wie ist da der Umfang?
Wenn wir jetzt nach Chiemsee heimkommen würden, haben wir quasi meistens ja Sonntag Heimreise, beziehungsweise Montag, dann hast du meistens Montag, Dienstag frei. Dann ist Dienstagabend wieder Anreise und dann hast du eigentlich schon wieder 2 Trainings, dann am nächsten Tag 1 Training und dann wieder 2 Training und dann ist ja meistens schon wieder Abreise ins andere Land. Deswegen, es wird eigentlich dann schon jeder Tag ausgenutzt. Und gerade letzte Woche in Japan, wo wir halt nicht heimgeflogen sind, haben wir dann auch sehr viel Training gehabt. Wir haben dann nochmal 2 Testspiele auch gegen Japan, B-Nationalmannschaft gemacht und haben auch an dem Tag, wo wir ein Testspiel hatten, morgens zum Beispiel ein hartes Krafttraining gehabt. Deswegen wird da schon sehr gepusht. Aber ja, auch mit dem Blick, dass wir ja bald Olympia haben und dann vor Olympia die ganze Intensität auch ein bisschen runtergefahren wird.
Und so mit dem Jetlag und so weiter ist schon auch hart, dann, wenn es dann irgendwie mehr als 24 Stunden nach Japan braucht. Oder gewöhnt man sich dran?
Also ich habe mehr Probleme, wenn ich immer im Westen fliege, weil ich mir doch leichter tue, wenn ich müde bin, wach zu bleiben, als wenn ich nicht müde bin, schlafen gehen zu müssen. Und gerade wenn ich dann halt jetzt von Deutschland nach Japan fliege, dann ist es oft so, dass ich saumüde bin, dann gehe ich um 12 ins Bett, wache ich um 2 auf und bin erstmal 3 Stunden wach. Und das habe ich halt seltener, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir immer nach Kanada geflogen sind, da wusste ich halt, okay, ich muss bloß bis 10 durchhalten und dann stehe ich halt um 6 Uhr morgens auf und dann ist es auch kein Problem. Aber dann habe ich wenigstens ordentlich durchgeschlafen. Deswegen kommt es bei mir mal ein bisschen drauf an, in welche Richtung man fliegt.
Und während dem Flug wird dann auch versucht durchzupennen oder versucht man da taktisch irgendwie ranzugehen, dass man nicht pennt, und um später müde zu sein?
So ein bisschen versucht man schon, den Rhythmus dann schon einzuhalten. Aber am Ende, wenn du 12,5 Stunden im Flieger sitzt und du kannst 10 Stunden davon schlafen, dann ist man auch froh, dass man das irgendwie überstanden hat.
Aber wahrscheinlich seid ihr auch nicht erste Klasse geflogen, sondern dann...
Ja, definitiv nicht, ne. Also, können froh sein, wenn alle einen Gangplatz haben und die größeren nur das Gang. Und selbst das ist nicht immer selbstverständlich.
Ja, da gab es in der Türkei einen Riesenskandal fast, also dass die Frauen da irgendwie Economy fliegen mussten. Aber bei euch wird das so hingenommen.
Ich glaube, dass in den Frauen war das Ding irgendwas, dass sie nur ein Handgepäckstück oder so hatten mit dem einen Flug nach Antalya. Ich weiß gar nicht, ob da Economy das Problem war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die schon was anderes geflogen sind. Ja, also es gibt ein paar Leute, die sich bei uns dann Economy Plus kaufen oder sowas. Aber eigentlich hat da der Verband nicht das Geld, da höherklassig zu fliegen. Was auch in Ordnung ist. Also.
Da müsst ihr dann wohl auch dann Gold holen in Paris und dann wird es wahrscheinlich auch nicht besser.
Dann wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Aber da liegt es nicht zwingend am Verband, sondern einfach an der Regierung oder generell am deutschen System.
Hattest du denn eigentlich Urlaub nach der Saison?
Ich habe 7 Tage auf Mallorca verbracht, ja. Ich hatte das Glück, dass ich ein bisschen früher nach der Saison gehen durfte. Dadurch, dass wir ungeplant 5 Spiele hatten im Finale und nicht, wie gehofft, 3 oder 4. Und ja, deswegen, da hatte ich nochmal 7 Tage. Und dann nochmal bin ich nochmal 3 Tage in die Heimat gefahren. Deswegen ein bisschen Urlaub habe ich bekommen.
Hast du dann die Saison eigentlich noch irgendwie reflektiert oder war das dann, okay, Saison abgehakt und jetzt nur noch Fokus Olympia, Nationalmannschaft?
Oh, ich habe sie schon recht schnell abgehakt, einfach weil ich ja mein erstes Jahr Berlin hatte, wo sehr viel war. Dann diese lange Nationalmannschaftssommer letztes Jahr mit WNL, Europameisterschaft, Olympia-Quali. Dann haben wir 2 Tage frei bekommen, direkt wieder die komplette neue Saison gespielt. Und da waren wir irgendwie froh, wenn man einfach mal kurz abschalten konnte, weil man auch wusste, dass was im Juli, August jetzt noch bevorsteht. Und deswegen über die letzte Saison denke ich schon gar nicht mehr, sondern eher als Blick Olympia und was halt dann nächste Saison passieren wird.
Ja, da weißt du ja auch schon, dass du in Berlin spielen wirst und eine gute Performance in Paris wird daran wahrscheinlich auch nichts ändern, oder?
Definitiv nicht, nee. Bin ja okay. Fest in festen Händen hier in Berlin.
Ja, da kann ja sein, dass du da offen bist. Verträge heißt ja nicht, dass man sie auch einhalten muss.
Naja, ist für deutsche Spieler in Deutschland erstens schwieriger, so Verträge aufzulösen und zweitens will man sich ja, also gibt natürlich andere Persönlichkeiten, aber ich bin jetzt nicht so einer, der dann quasi den Verein. Also es wäre ja für Berlin auch total beschissen, wenn man jetzt sagt, man verlässt den im August. Dann bekommen sie ja keinen neuen Zuspieler, deswegen würde ich das so nie machen.
Hast du auch keine Klausel reinschreiben lassen?
Nee, okay. Also wollten sie auch nicht. Also beziehungsweise war es nicht so, dass ich das hätte machen können.
Okay. Ja gut, also sehen wir dich auf jeden Fall noch ein Jahr in Deutschland. Und dann aber ist offen, oder?
Ist theoretisch noch, es sind noch 2 Jahre. Also ich habe noch 2 Jahre
von meinem Vertrag. Ach so, das war ja bestimmt. Okay.
Ja, ja.
Ah ja, interessant. Dann ja, frage ich mich, wie groß denn eigentlich so mittlerweile der Druck ist, mental vielleicht auch, also gar nicht mal körperlich, aber also es ist ja eigentlich, ich weiß nicht, wie der Trainer es kommuniziert hat, aber es ist ja, glaube ich, nicht safe, dass du jetzt da auch mitfährst. Ich meine, so ein Jan Zimmermann ist da, glaube ich, immer noch im Spiel. Der ist ja jetzt auch wieder mitgefahren nach Manila. Wie groß ist da der Druck, da wirklich jedes Spiel performen zu müssen, in jedem Training da zu sein, weil ja alles dann am Ende damit reinspielen wird wahrscheinlich?
Ja, der Druck ist schon sehr groß, erstens zu performen und zweitens irgendwie auch so ein bisschen die Angst vor Verletzungen ist halt auch da irgendwie. Man weiß nie, was passiert. Und ich meine, so eine Sache ist halt eben auch sehr einmalig, deswegen einerseits willst du performen und alles geben, andererseits willst du aber auch versuchen, dass deinem Körper gut geht, dass du nicht aus so irgendeinem Grund irgendwas verpassen kannst. Deswegen der Druck ist da, aber sind wir ja so auch normal gewohnt. Also ist jetzt nicht, man macht sich schon ein bisschen mehr Druck, aber man will sich auch nicht verrückt machen.
Also bis jetzt nicht nach jedem Spiel da hinterfragen, heute wieder nicht performt oder den einen Pass hätte ich so spielen sollen, wie auch immer.
Nicht mehr als normal. Also wenn ich schlecht gespielt habe, so wie es jetzt gegen Kanada, da war ich nicht sehr zufrieden mit mir, bin ich genauso so unzufrieden, wie wenn es jetzt nicht um Olympia geht. Also ändert sich da jetzt nichts persönlich
okay.
dran.
Okay. Also bist du eh von Haus aus ehrgeizig.
Ja.
Hast du denn, ja, ich weiß nicht, seit wann, vielleicht seit der Olympia-Qualifikation oder vielleicht auch erst nach der Saison in Berlin, da irgendwas auch umgestellt, so in Richtung Ernährung vielleicht oder auch im Hinblick auf, ja, dass du deine Verletzungsanfälligkeit da minimierst? Also nicht, dass du die hast, aber wenn du das gerade ansprichst, dass du dir da Sorgen machst, hast du da irgendwie ja etwas angepasst?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich doch ein Spieler bin, der viel rausholt, quasi, wenn ich mich gut fühle. Und ich habe mich die letzten 1,5 Jahre sehr gut gefühlt, deswegen glaube ich, habe ich auch gut gespielt und hat das alles so funktioniert. Und ich glaube, hätte ich da jetzt großartig was umstellen wollen, hätte da vielleicht das auch mein Volleyball beeinflusst, deswegen habe ich das schon versucht, alles so gleich zu lassen, zumindest größtenteils, und halt einfach wieder meinen besten Volleyball spielen zu können auch.
Ah ja, okay. Weißt du von anderen Spielern vielleicht zufällig, ob die da irgendwas geändert haben?
Ich glaube, es gibt bestimmt ein paar Leute, die so ein bisschen die Ernährung angepasst haben, aber am Ende sind das alles Profiathleten, die größtenteils ihrer Karriere auch drauf geachtet haben. Deswegen ist eher vielleicht, dass im Krafttraining ein bisschen eine andere Periodisierung stattgefunden hat, dass jetzt ein bisschen mehr aufgebaut worden ist, aber weniger als Ernährung oder sowas in die Richtung.
Okay.
Sie hat halt versucht, dass quasi mal dann Ende Juli dann in Höchstform ist, was das Athletische angeht.
Ja. Stichwort Periodisierung.
Ja. Hatten, glaube ich, heute das letzte Heavy-Krafttraining und dann ab dem nächsten Krafttraining wird es mehr Schnellkraft geben.
Okay. Wie ist denn dann eigentlich der Zeitplan nach der Wien L? Also ich weiß nur von einem Testspiel noch in Saarbrücken, das ja auch ziemlich schnell ausverkauft war. Ist da sonst noch irgendwas?
Ich glaube, es war eine halbe Stunde oder so ausverkauft, gell?
Ich weiß Plan nicht, wie viele Plätze es da sind, aber hat sich trotzdem...
1500, also jetzt nicht super viel, aber deswegen ist es trotzdem schnell weg. Also
schon nicht schlecht, ja.
Ich glaube, man sieht, dass deutsche Fans auf jeden Fall Bock hätten, auch die Männer mal wieder in Deutschland zu sehen. Vor allem, nachdem wir jetzt die Olympia-Quali geschafft hätten, dann fände ich das auch mal cool, wenn wir wieder zu Hause spielen könnten. Jetzt, wo auch viele deutsche Nationalspieler in Berlin spielen, das auch so ein bisschen mehr nahbar ist vielleicht.
Ja.
Deswegen mal schauen, was in den nächsten Jahren passiert. Aber nee, wir fangen am 3. Juli. Ist, glaube ich, Einkleidung für diejenigen, die quasi nach Olympia fahren. In Düsseldorf.
Ah ja.
Und danach haben wir nochmal Trainingslager in Chiemsee. Und dieses Richard-Wagner-Gedenkturnier in Polen, da werden wir auch noch hinfahren. Ich glaube, das ist 13. bis 15. August oder so. Oder 12. Ja. bis 14. das Wochenende. Und danach ist er dann Saarbrücken noch und Aber so genau haben wir den Plan eben auch noch nicht bekommen.
Also 3. Juli?
Ich glaube, 3. Juli ist dann, soll es weitergehen quasi nach der BNL. Je nachdem, ob wir jetzt das für Final Eight schaffen oder nicht.
Aber hat der Coach irgendwas gesagt, an welchem Zeitpunkt er den Kader verkünden wird?
Naja, am Ende, glaube ich, ist der 3. Juli oder der 2. Juli das, der auf, die Deadline quasi, glaube ich, um das zu veröffentlichen.
Ja.
Aber ich glaube, er hat auch schon mit ein paar Spielern gesprochen. Mir auch, aber da darf man natürlich jetzt auch noch nichts sagen dazu. Und ich denke, dass es aber ziemlich schnell nach der BNL passieren sollte, wer jetzt der endgültige Kader ist, weil ich meine, für was braucht man jetzt noch eine Woche länger zum Überlegen? Ich meine, da hat er jetzt das ganze Jahr über Zeit, dann die BNL und am Ende hat er dann bestimmt auch vorher schon ein paar Leute im Kopf gehabt, die er dabei haben will.
Ja, die Amerikaner haben es ja schon im Mai quasi verkündet, also sehr, sehr
die
früh.
Waren, die, das waren ja die einzigen, also die bei den Männern und bei den Frauen, das einzige Land, was quasi das schon verkündet hat.
Ja, mich auch ein bisschen gewundert, dass man es so früh macht, aber ja, es scheint dann vielleicht für andere, für alle so auch eine gute Lösung zu sein, dass man auch Bescheid weiß und
gerade bei den Amis hast du ja die letzten Jahre auch gesehen, es war eigentlich immer dasselbe Team bei allen Events, also die sind da auch sehr strikt und lassen oder machen nicht sehr häufig Experimente mit neuen Spielern oder sowas. Bei denen bekommst du ja auch ganz gut Gehalt im Sommer über für die Nationalmannschaft, deswegen sind auch viele Spieler bereit zu sagen, hey, ich möchte auch dafür spielen. Deswegen glaube ich, stand es bei denen schon länger klar, wer diese Olympiade spielen wird.
Damit, du hast gerade schon angedeutet, aber mit welcher Wahrscheinlichkeit bist du in Paris dabei?
Ich denke, kann man schlecht sagen. Möchte ich jetzt auch nichts dazu sagen.
Okay. Na gut.
Mal gucken.
Schauen wir mal. Aber es gibt ja auch diesen, ja, ich sag mal, komischen 13. Platz, der quasi mitfährt, aber auch genau, irgendwie nicht mitfährt, der quasi auf Halde da ist, falls mal was passiert. Weiß man da schon mehr? Also welche, ich sag mal, Position es wird, Zuspiel, Mittelblock oder sowas?
Nee, also so offen wurde das bisher noch nicht kommuniziert. Und ich denke, da werden wir dann schon sehen, wer das wird. Viele okay. Optionen, glaube ich. Kann ich nichts dazu sagen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was da der Coach im Kopf hat.
Okay. Wie oft seid ihr denn eigentlich dann so im Gespräch überhaupt auch zum Spiel? Ist das, wie oft ist da so die Frequenz, sage ich mal, dass er da auch wirklich mit den einzelnen Spielern spricht? Oder ist er eher vielleicht auch Bob der oder andere Trainer, die das Gespräch führen?
Ist ein bisschen spielerabhängig. Also es ist seltener, dass der Coach auf einen zugeht, weil er halt auch verlangt quasi, dass die Spieler das selber so ein bisschen machen. Und es gibt ja ein paar Spieler, die das öfters machen, die das auch lieber haben, die das auch brauchen. Ein paar Spieler, die es vielleicht nicht so gern haben. Aber ich denke, es gibt schon ein paar Spieler, die das fast jedes Spiel sich anschauen wollen, vor allem wenn es halt nicht lief. Wenn es mal richtig gut lief, dann schauen sie sich es eher weniger an.
Wie bist du da so? Suchst du vielleicht auch das Gespräch?
Also jetzt, ich habe heute Abend eigentlich schon nochmal vor, zum Coach zu gehen und so das letzte Spiel ein bisschen anzuschauen. Sonst gehe ich bei mir eher manchmal so mit, wenn halt quasi jetzt ein Angreifer sich zusammen die Bälle mit mir anschauen will, aber weniger als so über ein ganzes Spiel. Also wenn quasi Mittelblocker das Gefühl hatte, da war die Connection nicht ganz da, dass wir uns zusammen zum Trainer gehen und das anschauen oder beim Außenangreifer oder sowas.
Okay, aber jetzt nicht unbedingt unter euch, sondern schon auch mit einem Trainer, der das dann gleich bewertet, ja, oder wie? Ja,
heißt meistens mit einem Trainer und wir haben auch aber ein sehr gutes Scouting-Portal quasi, wo wir selber jede einzelne Aktion von den Spielen immer anschauen können. Hm. Und da schaut man sich halt selber auch ein bisschen die Sachen dann noch an.
Ja, wie ist denn da eigentlich so die Aufgabenverteilung oder wie bewertest du das? So auch mit dem Bob oder dem Bundestrainer, mit Winiarski? Ist da der eine... Ja, wie sind da die Schwerpunkte eigentlich?
Also Bob macht, was Scouting angeht, komplett die Angreifer von den anderen Teams. Und wenn wir Video haben, fangen wir quasi an mit Aufschlägen. Das macht der Domi, unser Scout/Co-Trainer aus Polen. Der stellt quasi alle Ausschläger vor. Dann der Bob alle Angreifer und wo wir uns in Abwehr hinstellen zu haben. Und dann macht Vinja so ein bisschen den gegnerischen Zuspieler. Und so ist eigentlich, glaube ich, auch die Aufteilung, was das Scouting der Spieler angeht.
Aber du schaust ja auch dann gemeinsam mit dem Team dann die Gegner an, jetzt gar nicht noch außerhalb oder sowas. Wenn du vielleicht weißt, okay, bei dem Spiel komme ich jetzt ins Spiel und dann, dass du da noch bestimmte Gegner dir anschaust?
Naja, wenn es jetzt so wie in der WNL ist und wir wissen, am Vorabend spielt unser nächster Gegner und wir können uns das Spiel anschauen, dann machen wir das natürlich. Und ich gehe auch mal davon aus, dass jetzt bei Olympia das für die Zuspieler auch immer nochmal ein extra Video dann gibt, wo man sich meistens die gegnerischen Mittelblocker ein bisschen anschaut und wo auch quasi der Trainer nochmal sagt, was die so machen, was sinnvoll ist, dass wir spielen. Haben wir letztes Jahr in der WNL sehr viel gemacht, haben wir jetzt dieses Jahr ein bisschen weniger gehabt. Aber ich denke, dass das wieder kommen wird.
Okay. Gibt er dir auch vielleicht Vorgaben, dass du ja bestimmte Ballverteilungen da anstreben sollst, mehr mit die Mitte einbinden, mehr diagonal, wie auch immer, oder?
Ja, er ist schon relativ frei in dem, was er möchte. Natürlich, ich bin dazu da, auch viel Mitte zu spielen, weil das einfach auch meine Stärke ist und wir starke Mittelangreifer haben. Ist aber dann auch so, dass wenn es um wichtige Bälle geht, dass da natürlich Georg im Vordergrund stehen sollte.
Ja.
Und das ist jetzt aber nichts, was der Trainer explizit sagen sollte, sondern das fordert erstens Georg auch ein und zweitens ist es ja, wenn man die Olympia-Quali gesehen hat, auch sinnvoll, Georg in den wichtigen Situationen den Ball zu geben.
Aber mit ihm selbst hast du in der WNL noch gar nicht gespielt, oder? Also ich habe gestern irgendwas gelesen, aber ich habe es nicht nachgeprüft.
Nee, aber das Testspiel in Japan habe ich eins mit ihm gemacht.
Ah ja.
Also die erste WNL-Woche war, glaube ich, ursprünglich auch geplant, dass er noch kein Spiel macht. Dann hat er doch ein einziges Spiel am Ende dann diagonal gespielt. Und da hat er Lukas mit ihm gemacht. Und jetzt hat... Wie meinst du?
Zweite Woche, oder?
In der zweiten Woche, Entschuldigung. Ja, für uns die erste, war halt für alle die zweite.
Ja, okay.
Und ja, dann in Japan ein Testspiel hatte eins Lukas mit ihm, eins ich mit ihm. Und jetzt, ja, mal schauen, wie es jetzt die letzten zwei Tage wird.
Ja, aber es ist bei ihm dann wahrscheinlich auch sinnvoll. Vermutlich wird er gegen Ende, also nicht, dass er da zu viel Körner verliert und dann gegen Ende hin platt ist oder sowas. Oder braucht man sich da keine Sorgen machen?
Georg geht stetig bergauf mit ihm.
Ja.
So, der wird langsam wieder richtig fit.
Ja, cool. Vielleicht können wir noch mal kurz über das Qualifikationsturnier überhaupt sprechen, das ja jetzt schon ein bisschen her ist, aber ja trotzdem auch ein bisschen verwunderlich, sage ich mal, trotzdem für alle. Ich weiß nicht, wie es für euch war, aber die WNL war ja letztes Jahr nicht so berauschend und die EM, ja, glaube ich, dann auch enttäuschend für euch. Und dann so eine krasse Qualifikation da zu spielen, ungeschlagen. Wie erklärst du dir das? Und hat man das überhaupt noch versucht, irgendwie zu verstehen?
Ich glaube, am Ende war es doch sehr wichtig, dass wir im Achtelfinale bei der EM schon rausgeflogen sind. Dadurch haben wir wirklich nochmal eine Woche frei gehabt nach dem harten Sommer und konnten auch alle nochmal ein bisschen abschalten und waren alle auch wieder heiß auf das Turnier und hatten so richtig, richtig Lust drauf. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem bei den Holländern. Die haben halt gar keine Pause bekommen und waren halt dann am Ende vom Sommer einfach platt. Deswegen die dann auch so ein bisschen das Quali-Turnier verschissen haben und eigentlich auch sich damit die Weltranglistenpunkte auch wieder alle abgegeben haben, die sie davor gewonnen haben. Deswegen, wir haben eigentlich immer an uns geglaubt, als wir dort in Brasilien waren. Wir hatten von Anfang an, als wir dort auch im Saquarema quasi, in dem brasilianischen Trainingszentrum dort trainiert haben, war von Anfang an eine gute Stimmung. Wir waren alle körperlich super fit. Und ja, das hat sich dann einfach, glaube ich, auch von Spiel zu Spiel so noch entwickelt, dass wir da als Team zusammengewachsen sind und einfach uns auch in den Flow gespielt hatten.
Hat der Georg da noch einen Einfluss gehabt, weil er der Einzige war, der schon mal auch bei den Olympischen Spielen dabei war? Hat er irgendwie eine Ansprache gehalten oder eine Rede und da irgendwie erzählt, wie es war? Oder?
Jetzt nicht speziell, wie es war bei Olympia oder sowas, aber er ist dann schon einer, der nochmal Ansprache macht, das sind Chancen, die halt nicht so häufig vorkommen und dass wir wirklich ein besonderes Team sind und dass wir das schaffen können und dass wir an uns glauben sollen, weil wir alles eben gute Volleyballer sind. Und eher so Geschichten in die Richtung. Und hat ja am Ende auch geholfen. Also.
Ja, definitiv. Da habe ich mich aber noch gefragt, also im Spiel gegen Katar, da hat, glaube ich, musstet ihr nur zwei 3 verlieren, dann hättest du es schon geschafft. Und dann stand es aber schon 2-0 für euch. Und dann dachte ich, da beginnt jetzt da die große Jubeltraube, aber Pustekuchen. Alle voll entspannt, als wenn nichts wäre. Und erst nach dem 3-0, wo ihr dann gewonnen habt, quasi, dann ging es dann los. Aber da habe ich mich gefragt, wusstet ihr überhaupt nicht, dass ihr da jetzt dann schon qualifiziert seid? Oder wolltet ihr einfach das Spiel zu Ende bringen? Oder was war da, gab es da eine Ansage oder wie war das?
Nee, also wir haben vor dem Spiel jetzt nicht als Team drüber geredet oder halt der Coach nicht drüber geredet, aber wir wussten alle, dass es nach 2 Sätzen durch ist. Und ich kann nur von mir sprechen, ich habe mir schon davor überlegt, ja, wie freut man sich auf sowas, wenn da 2 Sätze vorbei sind? Läufst du durchs Feld oder was passiert? Aber am Ende war das irgendwie schon so eine Achterbahn, die Spiele davor. Weil wir wussten, die 2 schwierigen Spiele sind Brasilien, Italien. Dann haben wir das erste Spiel Brasilien geschafft, spät abends, und du musstest irgendwie wieder ins Bett kommen, weil du wusstest, in 16 Stunden später spielst du schon gegen Italien. Dann hast du das Spiel auch noch geschafft und dann wusstest du, okay, jetzt musst du eigentlich nur noch diese 2 Spiele gegen schlechtere Teams gewinnen. Wir hatten aber dann 2 freie Tage und diese 2 freien Tage waren schon so schlimm für den Kopf, weil man wollte einfach nur wissen, schafft man es jetzt oder schafft man es nicht. Und dann haben wir es gegen Tschechien geschafft endlich und dann, keine Ahnung, hast du diese 2 Sätze gewonnen und du warst eigentlich schon erleichtert, aber du wolltest auch dieses Spiel einfach beenden, ohne dass noch irgendwas passiert. Und deswegen, glaube ich, war dann auch jeder so fokussiert. Ich meine, man hat schon gesehen, dass wir ein bisschen lockerer vielleicht dann im dritten Satz waren. Aber ja, es war einfach, glaube ich, so der richtige Weg, dass wir erst das Spiel beendet haben und dann uns Vollgas gefreut haben.
Ja, aber da ging es ja auch dann richtig los. Habt ihr dann danach schon irgendwie fett gefeiert? Aber ein Spiel war ja noch gegen die Ukraine oder erst eben nach dem Spiel.
Ja, wir sind schon ein bisschen länger bei uns auf dem Zimmer gewesen, dann ein paar Leute, und haben ein bisschen was getrunken gehabt. Man, glaube ich, bis 2 oder 3 wach. Jetzt nicht übertrieben Vollgas, weil wir eben wussten, wir haben noch dieses eine Spiel. Für ein paar Leute war es gut, weil wir wussten, es war von Anfang an klar, wer dann dieses letzte Spiel machen wird. Ich meine, natürlich hätte es immer sein können, dass man noch eingewechselt wird, aber ein paar wussten halt auch, dass sie dann nicht dieses Spiel machen müssen. Die haben natürlich den Abend ein bisschen lockerer genommen. Und ja, die große Feier gab es aber erst nach dem letzten Spiel.
Ja, im letzten Spiel kam ja dann Erik Röhrs auch zum Einsatz, der dann auch, glaube ich, ziemlich performt hat und dann auch in der Saison. Jetzt spielt er gerade nicht so eine wirkliche Rolle, leider. Habt ihr da Kontakt? Ja. Weißt du genaueres, warum er da nicht dabei ist?
Also ich habe sehr viel Kontakt zu ihm und ich weiß auch genaueres, aber das sollte er der DVV veröffentlichen. Ich denke, dass er das aber auch, wenn es zur Olympia-Nominierung kommt, dass da auch ein bisschen Klarheit reinkommt in das Thema.
Okay. Ja, DVV hat ja auch was gesagt, dass er nicht fit ist und deswegen dachte ich
vielleicht. Ja, also es liegt nicht an seiner volleyballerischen Leistung, dass er nicht dabei ist. Sagen wir so.
Immerhin.
Aber ja, das ist nicht mein Job, das jetzt zu kommentieren dann.
Okay.
Aber ja.
Ja, was hältst du denn eigentlich vom Bundestrainer an sich? Du hast ja jetzt mittlerweile auch schon mehrere Trainer.
Ja.
Wie bewertest du so einen Winiarski? So ist er eher ein ruhiger Typ und du hast schon ein bisschen angeschnitten, dass er Freiheiten gibt. Wie ist es vielleicht auch sprachlich, da die Kommunikation, spricht er Englisch oder wie ist da die Zusammenarbeit?
Ja, genau. Also ich würde sagen, wenn es rein ums Volleyballerische geht, ist es für mich so der zweitbeste Trainer, mit dem ich bisher gearbeitet habe. Am besten fand ich Gianni, aber da war halt das Problem einfach die Sprache, dass er fast kein Englisch damals gesprochen hat und ich einfach auch kein Italienisch. Deswegen war es dort schwierig zu kommunizieren, aber war einfach super viel Erfahrung als Spieler gesammelt, er damals, und auch schon viel Erfahrung als Trainer. Deswegen, der war für mich eigentlich die Nummer 1. Und was halt bei Vinja super ist, dass er gutes Englisch spricht. Das heißt, du kannst gut mit ihm kommunizieren. Hat selber sehr gut Volleyball gespielt und hat bei Roberto Piazza Co-Trainer auch gemacht gehabt, der jetzt bei den Holländern ist und bei Mailand, der auch ein sehr guter Trainer ist. Und bei dem hat er halt auch viel gelernt. Und deswegen, für mich ist Vinja ein super Trainer, mit dem ich auch menschlich super klarkomme. Deswegen bin ich da echt happy, dass wir den haben.
Und was sagst du zu Bob Ranner? Caliberda hat ja verkündet, dass er für ihn einer der besten Trainer Deutschlands ist. Siehst du das auch so?
Definitiv. Ich meine, es gibt nicht so viele deutsche Trainer, die so viel Zeit reinstecken wie Bob, würde ich sagen. Also der hat wirklich sein komplettes Leben eigentlich auf Volleyballtrainer ausgelegt und das auch schon seit mehreren Jahren. Und das merkt man halt auch, dass er viel Erfahrung sammeln konnte. Eben auch bei Gianni mehrere Jahre dabei, jetzt mit Vinja. Und ich denke schon, dass Bob da sehr gute Chancen hatte, auch noch mehr draus zu machen.
Hattest du denn mit Winiarski während der Saison eigentlich Kontakt oder war da eigentlich so Funkstelle alle so bei ihrem Club? Er ist ja auch in Polen bei einem Club tätig. Oder gab es da keine Kommunikation?
Ich meine, wir hatten ja schon viele Spiele, aber in Polen war ja noch mal schlimmer. Die hatten ja alleine 30 Ligaspiele plus international. Dann haben sie noch CEF Cup gespielt. So, die hatten teilweise 3 Spiele pro Woche. Und da war Vinja aber irgendwann so ausgebrannt, dass wir haben dann vor dem Sommer ein bisschen telefoniert gehabt, aber da hast du auch schon gemerkt, dass er nicht richtig reden konnte, beziehungsweise so nicht ganz mehr klar im Kopf war, weil er einfach durch war nach der harten Saison. Deswegen war da eher weniger Kommunikation dann. Was aber auch verständlich ist. Was jetzt auch nicht so üblich ist, dass wenn du einen Nationaltrainer hast, der auch noch nebenbei in einem Club tätig ist, dann ist einfach die Kommunikation besser so ein bisschen geringer.
Aber wenn es jetzt du es dir aussuchen könntest, wäre wahrscheinlich schon eher wünschenswert, einen reinen Bundestrainer zu haben.
Ich denke, generell ist es sinnvoller für einen Verband, einen, vollbeschäftigten Berufstrainer zu haben oder sowas. Einfach auch, weil das hilft, junge Spieler zu scouten und mehr Leute auch vielleicht für die Nationalmannschaft reinzuholen. Und die Trainer dann halt auch mehr Zeit haben, quasi die Spieler zu analysieren und vielleicht denen auch dann mehr im Sommer helfen zu können. Aber ich meine, wenn man so einen Trainer von so einem Level reinbekommt, dann ist es auch, habe ich jetzt auch kein Problem damit.
Okay. Wahrscheinlich wird der Winiarski auch nicht ein Ligaspiel von euch gesehen haben, sondern höchstens von Tobi Brandt oder so, weil er gegen ihn gespielt hat.
Also so viele Spiele, wie er hatte und wie viel er scouten musste, glaube ich, hat er wenig gesehen. Ja. Was jetzt aber auch kein Problem für mich ist. So.
Also, nee. Der Sommer ist ja auch eigentlich lang genug, die VNL und Testspiele und so weiter. Eben. Da wird man sich ja wahrscheinlich auch ein gutes Bild davon machen können, wer da jetzt für Paris in Frage kommt und wer nicht.
Das auf jeden Fall. Und so nebenbei bekommt man ja trotzdem mit, wer eine gute Saison spielt, wer nicht. Und ja, am Ende ist der Sommer lang genug, um sich das nochmal anzuschauen.
Ja, was sind denn dann so deine Ziele für Paris? Also wenn du mitfährst, dann willst du da noch durchspielen? Ist es realistisch? Wie blickst du da auf das Turnier? Willst du ja sicher nicht auch dann einfach nur als Backup mitfahren?
Natürlich wäre es geil zu spielen. Momentan muss man sagen, finde ich, dass Lukas sehr, sehr gut spielt. Also da wird es nicht einfach, Spielanteile zu bekommen natürlich. Aber ich denke, dass immer alles möglich ist und Ziel für Olympia wäre natürlich eine Medaille. Das wäre natürlich ein Traum. Aber am Ende wäre es auch irgendwie schön, wenn man alle Eindrücke richtig aufsaugen kann und das auch genießen kann, weil das glaube ich eher, dass wenn man da zum ersten Mal ist, dass man da auch Schwierigkeiten hat, wirklich alles wahrzunehmen.
Habt ihr da schon irgendwelche Gruppenkonstellationen durchgelesen oder habt ihr euch da voll auf mich verlassen? Wie ist da so die Wahrscheinlichkeitsrechnung, was Medaillen und Gruppenphasen und sowas betrifft?
Ja, ich bin jetzt gespannt. Hier ist jetzt bald die Auslosung. Bei den Frauen bin ich der Meinung, dass es zwei Hammergruppen gibt und eine Gruppe, die wo ein bisschen schwächer ist, wo die Niederländer und ich glaube die Kenianerinnen sind. Tja, da hatten die Niederländer eher Glück. Deswegen, ich bin gespannt, wie wir am Ende in der Weltrangliste dastehen werden und wie wir in einer Gruppe bekommen. Am Ende musst du auf jeden Fall gegen eins von diesen Top-Teams gewinnen. Vielleicht sogar noch ein zweites Spiel und dann ist man im Viertelfinale und dann kann alles passieren. Deswegen, wir werden nicht mit Angst reingehen oder sowas dann. Ich meine, wir haben die Olympia-Quali umgeschlagen, geschafft. Und das werden wir versuchen, nochmal zu schauen.
Ich wollte gerade fragen, hast du irgendeinen Angstgegner, auf den du am besten nicht treffen möchtest in der Gruppe oder so?
Also ich finde die Italiener super ekelhaft dagegen zu spielen. Einfach weil die sau spielstark sind und einen krank hohen Block, was jetzt schwieriger halt macht, als Zuspieler dagegen zu spielen, würde ich sagen. Also das ist für mich schon, ich würde sagen, Italien das ekelhafteste Team.
Okay, ja, wobei ihr genau die ja auch in der Quali geschlagen habt. Die war ja auch dann irgendwie not so amused, dann, dass sie verloren haben, oder? Wie war das?
Ja, die war nicht so happy. Ich glaube, die hatten auch einen recht hohen Bonus, falls sie die Olympia-Quali dort vor Ort direkt schaffen. Und den haben wir ihnen quasi versaut, deswegen. Die haben bestimmt noch eine Rechnung mit uns offen.
Ah, da musste sich der Anton und Julian da wahrscheinlich noch ein bisschen was anhören, wobei Julian da nicht so viele Kollegen dann hat, aber.
Beziehungsweise durften sich die anderen eher von denen was anhören. Also die haben halt bloß ein bisschen gejammert und Toni und Julian haben natürlich die ein bisschen verarscht dann.
Ja, cool. Ja, aber ist Toni da dein bester Buddy im Team oder gibt es da noch jemand, der konkurriert?
Wenn man jetzt sich einen aussuchen müsste, hätte ich schon gesagt, dass Toni mein Best Buddy ist. Einfach weil wir uns jetzt schon auch recht lange kennen und recht viel Zeit miteinander auf dem Zimmer verbracht haben. Aber also genauso Julian Zenger, mit dem ich seit der Jugendnationalmannschaft kenne, oder Tobi oder Moritz Kalitschik oder sowas, mit dem ich sehr gerne mal angel. Deswegen gibt es mehrere Leute da, wo ich sage, die sind Best Buddy.
Wie macht ihr da Zimmeraufteilung? Völlig selbstständig oder wird euch da auch was vorgegeben?
Nö, komplett selbstständig. Also hat jeder meistens schon seinen Zimmerpartner, mit dem er mal ist. Und wenn jetzt mal einer verletzt ist oder Pause bekommen hat, dann muss ich halt, wird ein bisschen rotiert. Aber es wird schon, meistens gibt es immer dieselben Zimmer.
Ja, wer ist das bei dir?
Bei mir ist Anton.
Anton, okay. In Berlin ist ja Tobi.
In Berlin war es Tobi, aber ich glaube, nächste Saison ändert sich das auch wieder, nachdem Sascho weg ist bei Ruben. Weil normalerweise sind Ruben und Tobi immer im Zimmer.
Ach so, okay.
Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass Ruben und Tobi nächstes Jahr das Zimmer machen und dann werde ich wahrscheinlich mit dem Malescher ins Zimmer gehen. Jetzt das bayerische Zimmer.
Ja, ja, ist dem Tobi dann vielleicht auch lieber wegen der Switch oder ist das wurscht?
Ah, die sind schon seit Jahren bei der Nationalmannschaft auf dem Zimmer immer. Und ich glaube, letztes Jahr sind sie nur nicht zusammen aufs Zimmer gegangen, weil Sascho eben noch da war und Ruben mit ihm das Jahr davor schon war. Aber sonst weiß ich nicht, ob er Ruben lieber hat. Am Ende ist Tobi auch einer, der sehr gern Mittagsschlaf macht, sehr lang, so wie ich. Deswegen, es hat schon auch gepasst gehabt.
Ja, bei ihm fährt jetzt da irgendwie noch ein, wie nennt man das, Videograf mit, der ihn da ständig da begleitet.
Genau, genau.
Dich habe ich, glaube ich, noch nicht so viel in seinem ersten Vlog gesehen. Ist das bewusst so gehalten?
Ja, in dem ganzen Vlog habe ich mich immer eher rausgehalten. Aus so Reisen bin ich auch immer verdammt müde und keine Ahnung. Bin ich bei sowas nicht so dabei gewesen. Aber ich bin gespannt, was er jetzt noch so alles gefilmt hat. Also er hat schon immer so verschiedene Shots aufgenommen von verschiedenen Spielern. Ich weiß nicht, ob da noch was zusammengeschnitten wird. Ich bin gespannt. Aber er war ein super cooler Typ.
Also wer es nicht kennt, auf YouTube Tobias Krieg einfach eingeben, da hat er seinen Kanal. Genau. Ist ganz witzig gemacht.
Sehr, sehr guter Vlog, sehr gut geschnitten, muss ich sagen.
Nee, aber ist da wahrscheinlich einfach jugendlicher Stil, YouTube-Stil. Das macht er, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Ansonsten, Paris, ist deine Familie dabei? Haben die da schon was gebucht, oder?
Also Eltern werden es wahrscheinlich nicht schaffen, weil mein Papa nochmal eine Operation hat an der Hüfte. Ah. Aber Freundin wird auf jeden Fall mit dabei sein. Und dann wollte Schwester, meine Schwester, auch mal vorbeischauen. Per Ferdi, glaube ich, wird es eher schwierig. Und Leo weiß es auch nicht.
Okay. Bei den beiden weiß es auch gar nicht so leicht, da mit den Tickets, dass die da also ins Stadion zu bringen. Oder wie ist das da eigentlich?
Ja, das ist eine Vollkatastrophe. Also wir haben versichert bekommen, dass wir 2 Tickets pro Spiel haben, die wir aber auch vollständig zahlen müssen. Also es gibt da nicht mal Freikarten für die Spieler oder sowas.
Okay.
Und dann gibt es, glaube ich, nochmal ein extra Kontingent für den Verband, wo sich natürlich die Verbandsleute erstmal noch Tickets nehmen und Co-Trainer bekommen noch Tickets, weil die haben überhaupt kein Ticket pro Spiel.
Die Co-Trainer?
Und deswegen wird dann die Co-Trainer und so. Es gibt ja auch weniger Staff-Member geben, als es normal ist, deswegen...
Ja.
Muss da schon gestrichen werden, dürfen nicht alle ins Olympische Dorf. Plus, die kriegen dann auch keine Karten. Die wollen natürlich auch Familie da haben. Und deswegen, ich glaube, am Ende könnte es sein, dass noch ein paar Tickets übrig bleiben. Und da wird es halt nochmal aufgeteilt auf die Spieler. Ich hoffe so auf 4 Tickets. Wenn ich 4 Tickets pro Spiel bekommen sollte, dann wäre ich schon glücklich. Was aber dann auch pro Spiel 500 Euro oder so sind. Deswegen finde ich nicht so günstig.
Also was ich auch absolut... bescheuert finde, ist, dass ja immer noch nicht der Spielplan irgendwie feststeht, dass man gar nicht, also ich habe da auf Verdacht immer irgendwie den ganzen Tag Männertickets gekauft, in der Hoffnung, dass da ein deutsches Spiel dabei ist, aber eigentlich ist es auch ein Unding, dass man das so spät immer noch nicht weiß.
Das finde ich auch frech, vor allem, dass man sich die Tickets dann auch davor schon so lang kaufen kann. Ich meine, am Ende, entweder du machst es so, du kannst es erst kaufen, wenn der Spielplan raus ist, dann bin ich der Meinung, dass in einem Monat immer noch alle Tickets verkauft werden. Oder du stellst halt für die 14 Spieler, keine Ahnung, du gibst denen 10 Tickets pro Spiel jedem, die kaufen können und müssen halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, wie viele sie davon haben wollen. Und am Ende der Rest wird dann wieder neu verkauft, weil es gibt ja sowieso 3 Tickets-Verkaufphasen oder sowas. Verstehe ich nicht, warum da nicht die Möglichkeit gegeben wird, dass die Spieler mehr Tickets haben können, die ja sowieso dafür zahlen müssen. Und ist ja nicht so, dass die dann weniger zahlen als die normalen Zuschauer. Aber so ist halt wenigstens, haben die Spieler die Chance, auch mehr Familie dorthin zu bringen. Und das ist halt im Volleyball fast unmöglich jetzt da, nachdem wir nicht wissen, welche Spiele wir haben.
Ja, ich hatte auch ziemlich früh da schon gekauft und dann musste ich auch irgendwie andere Sportarten damit reinnehmen. Hab dann auch Beachvolleyball und Hockey dann noch bekommen. Dann habe ich mal ja jetzt geschaut, ob mittlerweile bei Hockey zumindest ein Spielplan wäre. Und die sind auch schon soweit. Also da weiß man schon, wann was
gespielt. Ja, ich glaube jetzt am 28. ist ja die Auslosung und dann gehe ich mal davon aus, dass da auch ziemlich bald danach, ich glaube entweder Anfang Juli oder so, soll der Spielplan feststehen dann bei den Männern.
Ja, okay. Wollen wir es hoffen? Dass man sich
ja, da hoffen wir auch mal, dass da, wenn da noch ein paar Tickets frei sind und das raus ist, werde ich da sofort reingehen und welche kaufen zur Sicherheit. Ich glaube, am Ende findest du bestimmt in Deutschland jemand, der sich nochmal ein Spiel anschauen will. Und am Ende kann man ja immer mal für einen Tag dann mit dem Zug reinfahren nach Paris. Das ist jetzt ja nicht die weiteste Strecke aus Deutschland.
Ja, das ist, glaube ich, nur bezüglich Hotels und sowas wird es wahrscheinlich sehr knapp. Aber
ja, aber dadurch, dass du eh ein Spiel alle 3 Tage hast oder so, werden die wenigsten dann sagen, gut, man bleibt länger dort, wenn man sich jetzt nur ein Spiel anschauen will.
Gut, Johannes, ich wäre eigentlich soweit durch. Ich will dich auch nicht allzu lang aufhalten.
Alles gut.
Eine Frage stelle ich noch jedem Gast am Ende. Und zwar, bei welchem Gast du denn auch mal in meinen Podcast reinhören würdest? Vielleicht auch aus dem Nationalspielerkreis. Wer würde dich da interessieren?
Ja, definitiv Georg Rosser. Ich meine, von dem habe ich schon viele Storys erzählt bekommen und da hat er auf jeden Fall auch viel, viel aus seinem Leben zum Erzählen, deswegen dem höre ich sehr gern zu, wenn er redet. Der wäre bestimmt interessant.
Ja, cool, vielleicht kannst du ja ein bisschen Werbung dann für mich machen und ihm schon mal das schmackhaft machen.
Wobei, wenn er Zeit hat, wenn jetzt nicht gerade seine Hochzeitsvorbereitung ist, dann ist er auch ein Spieler, der, glaube ich, für sowas offen ist.
Ja, der ist auch fleißig meine Stories am Teilen, wenn ich ihn da mal tagge oder sowas. Also
eben, deswegen steht die Chance recht hoch, dass er sowas auch mal machen wird.
Ja, dann werde ich das mal auf dem Schirm haben. Ist vielleicht sogar ein Kandidat, der nach Olympia erst eher interessant ist und mit dem man über das Turnier dann auch sprechen kann. Ansonsten habe ich auch schon einen Spieler in der Pipeline, da sage ich aber noch nichts zu und hoffe, dass es vor Olympia noch rausgeht.
Bin ich mal gespannt.
Einer, der bei der Olympia-Quali gar nicht dabei war, aber jetzt für Furore sorgt. Also schon mal der Teaser. Ja, Hannes, dir nochmal vielen
Dank. Dann glaube ich, weiß ich, was ist. Dankeschön. Ja, ich habe zu danken. Ich fand es sehr angenehm heute. Ja,
cool. Euch noch viel Erfolg und vielleicht habe ich Glück und sehe euch in Paris und dann auf jeden Fall noch viel mehr Dankeschön. Erfolg gewünscht. Mach's gut.
Danke. Ciao.
Ja, das war sie, die Podcast-Folge. Wie ich finde, doch recht gelungen und auch zum Glück erschienen, wie du jetzt mitbekommst. Auch mal nicht eine XXL-Version mit 2 Stunden, sondern heute mal snackable Content sozusagen. Ja, ich habe bei Spotify eine kleine Umfrage oder so eine Q&A gestartet. Lass mich doch gerne wissen, welchen Nationalspieler du gerne vielleicht auch mal zu Gast haben möchtest. Würde mich interessieren. Ich glaube, Georg Rosser ist klar, aber ja, die anderen, da wüsste ich jetzt gar nicht, wer da interessant ist. Deswegen interessiert es mich da sehr. Ansonsten schon mal der Teaser. Es wird ein Tippspiel für Olympia geben. Das werde ich da selbst erstellen. Kicktipp hat da keine Spielpläne oder so, auf die man zugreifen kann. Das kann ich alles schön selber machen. Aber es wird auch Preise geben. Und zwar vom Volleybär-Shop. Also das Tippspiel Powered by Volleybär wird Sachpreise, Gutscheine geben. Und würde mich freuen, wenn du da teilnimmst. Dafür müsst du eigentlich nur auf meine Webseite gehen. Da kannst du schon rechts auf der Seitenleiste, findest du da schon den Teilnehmen-Knopf. Ansonsten werde ich es aber nochmal groß auf Instagram posten. Da wirst du es dann auch nicht verpassen. Volley-Insider. Und da kriegst du auch alle anderen News. Würde mich freuen, wenn du da teilnimmst. Und ja, vielleicht kriegen wir auch den einen oder anderen Spieler oder Trainer überzeugt. Und dann könnt ihr euch mit denen messen. Das wäre, glaube ich, eine coole Sache. Ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach beim nächsten Mal.